Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir beschäftigen uns heute mit dem Wahlprogramm der AfD. Und unser Fokus liegt dabei wie immer auf dem Ökonomischen. Dass wir es mit einer rechtsradikalen Partei zu tun haben, steht außer Frage. Das Wahlprogramm lässt daran ebenfalls keinen Zweifel. Unklar aber ist, was sich in unserem Portemonnaie ändern würde, wäre diese Partei oder dieser gärige Haufen an der Macht.
Es lohnt sich, darüber nachzudenken, nicht zuletzt deshalb, weil man so manchen Wählern zeigen kann, wie sehr sie wirtschaftlich betrachtet gegen ihre eigenen Interessen wählen. Das Programm ist hochinteressant, denn es ist nicht einfach nur neoliberal. Es ist nicht bloß eine radikalisierte Variante der FDP, angereichert mit viel Rassismus. Es ist nicht mehr bloß diese euroskeptische Professorenpartei, die extrem wirtschaftsliberal ist und noch dazu migrationspolitisch rechts tickt. Nein, es ist ein bisschen mehr als das. Um den Kern des Programms zu verstehen, müssen wir vor allem auf die Familienpolitik blicken.
Zuerst aber wollen wir auf das neue Buch von Ole hinweisen. Am 11. März erscheint »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde« gegen die Kriegstüchtigkeit. Das Buch erscheint bei Rowohlt. Darin erklärst du, Ole, wieso sich Kriege nicht für diejenigen lohnen, die sie austragen müssen. Und damit konterst du auch den beliebten Rechtfertigungen von Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit. Es ist ein Buch, das sich sehr dezidiert mit den Argumenten auseinandersetzt, das nicht jetzt versucht, einfach so eine schöne Friedenswelt zu zeigen, sondern wirklich sagt, was heißt das eigentlich, wenn der Staat da auf die Bürger zugreift und sie dazu zwingt, an die Front zu gehen. Ich durfte das Buch ja schon vorab lesen und habe es mit Begeisterung gelesen und freue mich, dass das Buch erscheint, denn ich glaube, es ist eine absolut notwendige Debatte, die zu führen ist. Und ich befürchte, dieses Buch wird besonders brisant deshalb sein, weil, naja, wenn ein Friedrich Merz Kanzler wird, dann könnte ja eine Wiedereinführung der Wehrpflicht uns ins Haus stehen.
Genau, und von daher freue ich mich auch, dass dieses antimilitaristische Buch kurz nach der Wahl dann erscheinen wird, am 11. März. Es soll also intervenieren. Es wird 144 Seiten lang sein und 16 € kosten. Und wer es im Online-Shop von Autorenwelt vorbestellt, der bekommt das Buch zum Erscheinungstermin signiert zugesandt. Ich freue mich aber natürlich auch über Vorbestellungen im lokalen Buchhandel. Den Link findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
Wie schon bei den Programmen zuvor wollen wir uns auch diesmal auf einige Aspekte konzentrieren, die da wären Schulden und Schuldenbremse. Dann fragen wir uns, wer profitiert von der Steuerpolitik, wie ist das Programm finanziert, auch da können wir schon mal spoilern. Keine Ahnung, wie das finanziert sein soll bei der AfD. Es geht um Arbeit und Soziales und da wird es einige Überraschungen geben, die wir richtig einordnen müssen. Natürlich werden wir auch über den Klimaschutz sprechen, den die AfD nicht vorhat. So muss man es, glaube ich, richtig ausdrücken. Und dann geht es noch um andere Ausgaben und Kuriositäten. Besonders wichtig wird jetzt in dieser Folge der Hintergrund Familie, vor dem das alles stattfindet. Und wir müssen hier von einem exklusiven Nationalismus sprechen.
Also im Gegensatz zu einem inklusiven Nationalismus, den wir ja auch überall eigentlich derzeit sehen können. Also konservative, aber auch linksliberale Politiker, die fordern ja einerseits ein starkes Deutschland, andererseits aber ist das nicht unbedingt stark ausgrenzend gemeint. Also es gibt bei diesem Nationalismus Minderheiten, es gibt Migrierte, die inkludiert werden, die auch zu Deutschland zugehörig sind. Natürlich gibt es da immer wieder Debatten, wer darf jetzt dazugehören und wer nicht. Aber grundsätzlich ist da so schon eine Idee, die selbst bei Konservativen mittlerweile akzeptiert ist, dass Deutschland durchaus ein vielfältiges Land mittlerweile ist und dass nicht alles aussieht wie im tiefsten Oberbayern. So. Bei der AfD ist die Grenzziehung eine wesentlich engere. Ja, man will durch verschiedene Politiken dafür sorgen, dass bereits Integrierte sogar das Land verlassen. Und man will liberale Lebensstile, etwa wenn es um Menschen oder auch Familien geht, die queer sind, die will man in ihrer Freiheit beschneiden.
Remigration, dieser Schlüsselbegriff der rechtsextremen Identitären, hat es ins Programm geschafft. In der ursprünglichen Fassung fehlte er noch. Also wenn man jetzt sich die ursprüngliche Fassung nochmal abruft, dann wird man den nicht finden. Aber auf dem Parteitag hat man nun doch beschlossen, diesen Begriff aufzunehmen. Angestrebt wird ein Land mit einer Mehrheitsgesellschaft von, sagen wir, Abstammungsdeutschen, die alle von der Abstammung Abweichenden dann allenfalls dulden. Also es ist immer so eine Sache, dass man hier ganz klar diese Idee hat, es gibt das Volk und das kann vielleicht den ein oder anderen auch mal aufnehmen, aber eigentlich ist dieses Volk etwas, was an sich schützenswert ist. Und selbst der Satz, der in der ursprünglichen Fassung noch zu lesen war, nämlich wir begrüßen die Aufnahme europäischer Arbeitskräfte, selbst dieser wurde beim Parteitag getilgt. Das heißt demnach, die anderen europäischen Menschen sind zunächst mal als Ausländer zu begreifen, die eigentlich auch gar nicht hierher gehören. Es sei denn, sie lassen sich im Sinne der Abstammungsdeutschen profitabel verwerten. Dann kann man noch mal darüber sprechen.
Und das ist ja etwas, was man bei anderen Parteien auch findet, ne? Also dass man die Nützlichkeit von Migranten immer danach bewertet, sind die gerade nützlich für Deutschland oder nicht, je nachdem sind sie gerne gesehen. Aber hier ist es natürlich nochmal deutlich radikaler, weil selbst diejenigen, die schon lange hier wohnen, die einen deutschen Pass haben etc., selbst bei denen wird immer zur Disposition gestellt, ob die eigentlich wirklich dazugehören, in Anführungszeichen, ja, oder nicht, oder ob man da nicht doch Remigration will. Und es ist schon interessant, dass man jetzt so ein Jahr lang diese Debatte geführt hat, will die AfD das wirklich oder nicht, stimmten diese Korrektivrecherchen wirklich oder nicht, wurde da journalistisch sauber gearbeitet oder nicht, und all diese Debatten sind jetzt endgültig besiegelt. Also mag sein, dass an irgendwelchen Stellen journalistisch nicht ganz sauber gearbeitet wurde, ist aber auch jetzt spätestens vollkommen erledigt, die Debatte, weil die AfD sich zu diesem Begriff positiv bekennt, und das wurde dann ja auch mit Kessen-Slogans beantwortet auf dem Parteitag. Da wurde Allies für Deutschland gerufen, ja, also nachdem man letztes Jahr diese große Debatte hatte, darf man alles für Deutschland sagen, ruft man dann dort Allies für Deutschland. Das heißt, man bekennt sich eigentlich mittlerweile sehr, sehr offen dazu. Ja, also man sagt eigentlich, wir sind offen rechtsradikal. Das sagt man jetzt quasi mit diesem Parteitag allen ins Gesicht, weil es ja ohnehin keinen mehr zu scheren scheint. Und wir werden gleich sehen, warum bei so einem extrem exklusiven Nationalismus, wie wir ihn bei der AfD fortfinden, die Familie zu einem Hauptaustragungsort der Kämpfe werden muss. Das Programm beginnt wie folgt. Wir stehen fest zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, die seit Jahrzehnten Wohlstand und sozialen Frieden in unserem Land sichern. Das heißt bei der AfD wohlgemerkt nicht, dass der Sozialstaat gestärkt werden soll. Mit sozialem Frieden ist vor allem gemeint, dass der Klassenkampf verhindert werden soll.
Ich möchte noch eine Anmerkung machen zu diesem Slogan Alice für Deutschland, und man konnte das bei dem Parteitag ja auch beobachten. Das ist ja ein Aufgreifen, wie du sagst, dieser Höcke-Phrase, die dann vor Gericht kam, und es ist zugleich ja auch ein Schulterschluss nochmal ganz deutlich zwischen Höcke und Alice Weidel, den wir dabei beobachten können. Deswegen möchte ich jetzt auch von keinem Journalisten mehr lesen, dass Alice Weidel den gemäßigten Teil der AfD vertritt oder so etwas, sondern wir sehen gerade, wie das zusammenwächst, und wir werden jetzt, wenn wir uns das Programm anschauen, auch merken, dass das sehr gut jetzt zusammenpasst, also dieses Höcke-Lager und das etwas moderner auftretende Alice Weidel-Lager, das ein bisschen libertären Charakter da reinbringt und ein bisschen mehr sich nach den USA streckt, wie wir jetzt gerade gesehen haben in dem Gespräch mit Elon Musk. Aber eigentlich gibt es da dann wieder eine sehr große Verbindung, denn der Hauptaustragungsort, du hast es gesagt, ist die Familie. Wir haben das bei den Republikanern in den USA gesehen und wir sehen es jetzt auch hier in Deutschland, und das ist auch die Verbindung, die gemacht werden kann zwischen Höcke und Weidel, dass man sich darauf also einigen kann, dass man hier jetzt quasi in der Brutstätte einer sogenannten Volksgemeinschaft ist.
Und auch sonst war diese Trennung zwischen ihm als quasi wirklich Faschisten und ihr als noch in irgendeiner Form gemäßigt, die war ja schon vorher immer fiktiv. Es gibt ja auch so schon Jahre alte Mails, die mal geleakt wurden, wo es ja auch Zeitungsberichte gab, über die jetzt komischerweise nicht mehr gesprochen wird, wo man ihr wirklich eigentlich rechtsextreme Verschwörungstheorien und auch Vokabular nachweisen konnte. Es ist ja alles in Wahrheit da und es wird nur nicht mehr drüber gesprochen.
Ja, ja. Ja, aber das ist so, das ist dieser mediale Effekt. Sie sieht so anders aus, man kann sich das bei ihr nicht so vorstellen. Das ist ja auch das Geheimrezept von Meloni. Also wenn jetzt ein Mann, der so aussieht wie Höcke, Melonis Politik machen würde, dann würde man auch nicht einfach nur immer von der Postfaschistin sprechen oder würde sich in der Weise da andienen, wie das Ursula von der Leyen tut. Also das ist schon interessant, wie man allein durch ein bisschen Mode und habituellen Unterschied sich in die Mitte buxieren kann oder in die Mitte buxiert wird. Die AfD, wenn wir zurückblicken, gründete sich ja als europakritische Partei, die davon ausgegangen ist, dass Deutschland einfach der Zahlmeister ist und das ganze Geld den EU-Mitgliedern abgeben muss, quasi diese schwächelnden Staaten durchfüttert. Diese Auffassung vertritt die AfD noch immer, wenngleich man nicht so sehr europäische Mitgliedstaaten beschimpft. Also das verbietet man sich eigentlich hier in diesem Programm ganz, sondern man schimpft auf die EU und auf ihre Institutionen. Also man spricht sich natürlich gegen eine gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene aus. Das tun aber auch andere Parteien, wie wir wissen. Man kritisiert die monetäre Staatsfinanzierung durch die EZB. Und man sagt auch gleich, Deutschlands Beiträge an die EU sollen massiv gesenkt werden. Und das bedeutet, übersetzt natürlich, dass andere Mitgliedstaaten weniger Geld sehen.
Die Schuldenbremse ist, wie auch bei der AfD, bei der FDP, vollkommen unantastbar. Zitat: Wir setzen uns für eine Abkehr von übermäßiger Besteuerung und im Gegenzug für Ausgabendisziplin ein, um die Privathaushalte und unsere Unternehmen zu stärken, sowie die Schuldenbremse einzuhalten und Verschuldung zurückzuführen. Dass dies weder den Privathaushalten noch den Unternehmen zugutekommen wird, das dürfte jedem, der etwas von Volkswirtschaft versteht, klar sein. Geld soll es stattdessen dadurch mehr geben, wen wundert's, dass man Klimaschutzmaßnahmen nicht weiter finanziert. Was bedeutet das? Im KTF, im Klimatransformationsfonds, stehen beispielsweise knapp 60 Milliarden jährlich für den Klimaschutz zur Verfügung. Dieses Geld fließt in Sanierung und Neubau, in den Ausbau von Ladestationen und in den Aufbau einer Wasserstoffindustrie. Also da wird quasi gesagt, ja, wenn man dieses Geld einspart, dann ist genug für alles andere vorhanden und dann geht es der Volkswirtschaft auch wieder prima. Nun, so ganz stimmt das nicht. Global gesehen sieht man ja durchaus eine gewisse Trendwende. Beispielsweise bei den Automobilen ist ja schon längst entschieden, dass sich das E-Auto global durchgesetzt hat. Also es ist volkswirtschaftlich so oder so eigentlich notwendig, diese Wende zu vollziehen, und es würde ja auch vielen Unternehmen zugutekommen, die davon profitieren. Ja, da wird ja Geld fließen in Sanierung und Neubau, in den Ausbau von Ladestationen, in den Aufbau der Wasserstoffindustrie. Und wenn man diese Budget streicht, würde das natürlich dazu führen, dass all das nicht passiert, dass Arbeitsplätze, mit denen eigentlich schon zu rechnen war, zerstört werden, dass das BIP gemindert wird und, jetzt mal ganz nationalistisch gesprochen, dass die Wettbewerbsfähigkeit gesenkt wird. Und das ist ja etwas, was eigentlich nicht im Interesse einer Partei wie der AfD sein kann. Aber man lügt sich eine Welt zurecht, in der angeblich alle weiterhin genauso weitermachen wollen wie bisher und in der es deshalb auch nicht darauf ankommt, auf so eine Wende.
Ja, dabei wird auch immer wieder in diesem Programm so getan, als gäbe es die eine Industrie. Und ja, es gibt natürlich Industriezweige, oder man könnte auch sagen Kapitalfraktionen, die jetzt nicht so dafür sind, möglichst schnell die grüne Transformation hinzubekommen. Aber zugleich gibt es einen ganz großen Bereich, in dem man sagt, doch, wir brauchen die aber dringend und wir verdienen auch sehr viel Geld damit. Und auch die Energieunternehmen, wir sprechen ja gleich nochmal kurz über AKWs, sind ja nicht hier und klopfen überall und sagen, wir wollen unbedingt mal neue Atomkraftwerke bauen. Das ist also eine Illusion, von der die AfD immer wieder lebt und ihre Wähler offenbar leben, aber das ist nicht die Realität. Wir kommen nochmal zum Klima zurück. Zunächst mal ist zu den Schulden zu sagen, wenigstens hier, ja, oder man könnte auch sagen, ausnahmsweise steht die AfD einmal felsenfest auf dem Boden der Verfassung. Da heißt es, die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse ist einzuhalten. Da lässt man nicht mit sich reden. Ein investierender Staat ist bei der AfD nicht vorgesehen, auch wenn das Vokabular etwas anders klingt. Eigentlich will man schon diese Kettensäge von Javier Milei rausholen und will loslegen. Das zeigt sich dann besonders auch beim Thema Steuern. Das heißt da, wir treten dafür ein, dass Arbeitnehmer immer deutlich besser gestellt sind als Empfänger von Sozialleistungen. Ihre Arbeit soll eine auskömmliche und sichere Rente gewährleisten. Das bedeutet jetzt freilich nicht, dass man für eine Politik der höheren Löhne eintritt. Es findet sich zum Beispiel auch nichts zum Thema Mindestlohn. Ja, da müsste man ja zumindest mal einen höheren Mindestlohn fordern. All das nicht. Vielmehr will man natürlich den Druck nach unten erhöhen, will weniger Geld auszahlen, damit so ein Lohnabstand gewahrt ist. Das Wort Gewerkschaft kommt gar nicht vor. Stattdessen will man mit der Kettensäge an die Steuern ran.
Aber immerhin wird an die armen Unternehmer gedacht, Wolfgang. Die Unternehmenssteuer, die ist immer noch zu hoch. Also auch da wird man sich einig mit der FDP. Und es wird auch bemängelt, dass mehr Investitionskapital abfließt, als reinkommt. Durchschnittlich mehr als 100 Milliarden Euro jährlich. Und das will man stoppen, indem man Energie billiger macht und indem man die Steuern senkt. Ob es vielleicht auch an der Infrastruktur hapert, das dämmert der AfD nicht. Stattdessen verspricht man eine Rückkehr zur Atomkraft. Man kann ja übrigens auch darüber hinaus sich die Frage stellen, inwieweit ist es denn möglich, dass mehr Kapital nach Deutschland fließt als rausfließt. Also Deutschland ist ein Land, das immer vom Exportüberschuss gelebt hat. Das heißt, es fließt viel Geld nach Deutschland rein und dementsprechend ist es natürlich für die Reichen, die davon sehr stark profitieren, von diesen Exportüberschüssen, weil ja die Löhne in den letzten Jahrzehnten kaum gestiegen sind, ist es für die ja gar nicht möglich, so viel Anlagemöglichkeiten in Deutschland zu finden. Also ein Exportüberschuss ist, da würde jeder konventionelle Volkswirt eigentlich mir zustimmen, oftmals mit einem Kapitalexport verbunden. Ja, also wenn man einen extremen Exportüberschuss hat, findet man selten genug Anlagemöglichkeiten in der heimischen Wirtschaft, sodass man dann einen Kapitalexport als Folge hat. Und da dann zu sagen, man senkt jetzt hier ein paar Steuern und dann wird quasi all dieses Geld in Zukunft in Deutschland bleiben und hier investiert, ist auch relativ illusionär.
Müsste eigentlich Weidel, die ja bei Goldman Sachs war, wissen. Also da sind ja nun solche Großkunden, die überlegen, wohin mit dem ganzen Geld, und dann bekommt man vielleicht gesagt, gucken Sie doch mal im Ausland, ob man da nicht eine gute Rendite erzielen kann. Nochmal ein Wort zu diesen Atomkraftwerken, die man wieder haben möchte. Man kann das doch jetzt gerade in der Normandie ganz gut sehen. Da ist ja dieser Reaktor Flamanville 3 jetzt ans Netz gegangen. Der hatte eine Bauzeit von 17 Jahren und hat 13 Milliarden Euro gekostet. Dreimal mehr, als man eigentlich erwartet hat. Und da will man jetzt sagen, das ist unsere Zukunft, da müssen wir jetzt hin. Und nach 25 Jahren gab es ja dann mal wieder einen neuen Reaktor in Frankreich, muss man auch bedenken. Ja, also ist ja nicht so, als würden da die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und auch hier ist ja nochmal interessant zu sehen, diese Bauzeit, dieser Geldbetrag, der notwendig ist, und das will man jetzt erstmal anfangen. Also, dass man dann sagen kann, 2040 haben wir auch mal Atomkraftwerke. Was machen die denn die anderen Jahre dazwischen? Also, es ist wirklich interessant. Naja, kommen wir nochmal zu diesen Steuern. Stefan Bach hat sich ja auf Twitter auch mit dem Wahlprogramm der AfD beschäftigt und sagt dort, dass die AfD im Ganzen gesehen Steuerentlastungen von 182 Milliarden Euro im Jahr vorschlägt. Und davon gehen 37% an die reichsten 10%, 19% an das reichste 1%. Wie ist das nun gedacht? Also, man möchte bei der AfD die Einkommensteuer schon mal dadurch senken, dass man einen höheren Grundfreibetrag ermöglicht. Der soll jetzt nicht mehr bei 12.000, sondern bei 15.000 Euro liegen. Das ist also eine Erhöhung um 3.000 Euro. Das entlastet tatsächlich die untere Mitte. Jedoch ist auch unklar bislang, inwieweit die AfD die Einkommensteuer im Ganzen senken will, was wieder den Reichen besonders zugute kommen würde und natürlich dann auch die Mindereinnahmen noch vergrößern würde. Außerdem möchte man den Solidaritätszuschlag für alle abschaffen, also auch eine Forderung, die man bei FDP und bei der CDU finden kann. Stefan Bach schreibt dazu, der verbliebene Solidaritätszuschlag belastet fast nur noch Hochverdiener. Entsprechend geht die Entlastung von 12,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 zu 93% an die reichsten 10% und zu 62% an die reichsten 1%.
Außerdem will die AfD die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer abschaffen Und die Grundsteuer und der Rundfunkbeitrag sollen ebenfalls gestrichen werden. Ja, also da wird auch nochmal ordentlich Geld in die Haushalte normaler Bürger reingespült. Vor allem der Rundfunkbeitrag wird sich da bestimmt sehr stark bei den Leuten geltend machen.
Ja, da kann sich jeder ein zweites Auto nochmal kaufen, ja.
Mindestens, hoffentlich mit Verbrenner. Außerdem will man natürlich mehr Haushaltsdisziplin. Man fordert allgemein weniger Steuern. Man will zum Beispiel auch die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 7% absenken. Da werden sich all diejenigen, die sich Restaurantbesuche leisten können, bedanken. Für die wird es günstiger oder vielleicht behalten einfach nur die Gastronomen mehr ein. Mal sehen, wir dürfen gespannt sein. So oder so ist auch das etwas, wovon die Ärmsten in Deutschland wohl kaum profitieren werden, denn die gehen relativ selten auswärts essen. Außerdem sollen die ausgesetzte Vermögenssteuer und zusätzlich die Erbschaftssteuer komplett abgeschafft werden. Und der Grund dafür wird auch gleich genannt, der Verwaltungsaufwand, der ist natürlich viel zu hoch. Und klar, durch die Abschaffung der Erbschaftssteuer gehen im Haushalt ca. 10 Milliarden Euro jährlich verloren. Und dabei ist die Erbschaftssteuer ja schon jetzt so gestaltet, dass riesige Vermögen fast steuerfrei vererbt werden können.
Wie gesagt, ein Haushaltsloch entsteht so von über 180 Milliarden Euro. Zugleich soll aber die Schuldenbremse unangetastet bleiben. Wir können jetzt fragen, wie kann man so etwas finanzieren? Na, was soll man da sagen? Man kann es gar nicht finanzieren. Amüsant ist, dass die AfD dann immer solche Sachen bringt wie die Entwicklungshilfe. Das müssen wir überdenken. Oder diese ganzen Gelder, die in Thinktanks und NGOs fließen. Wenn wir das erstmal streichen.
Gender Studies, Wolfgang, Gender Studies und die Windmühlen der Schande, wie Alice Weidel sagte. Ja, die Windräder, die Windradkraftwerke etc., die müssen auch alle weg. Und was dann da gespart wird, Wolfgang?
Das ist enorm viel, nee, das sind Tropfen auf heiße Steine, die da angeboten werden. Weniger Steuern bedeuten ja hier ganz klar, dass man einen dysfunktionalen Staat hat. So schafft man ja gerade kein unternehmerfreundliches Umfeld. Also ich lasse mir ja diese Rede von der sozialen Marktwirtschaft insofern gefallen, als ja tatsächlich sowohl von Konservativen wie von Sozialdemokraten in der Vergangenheit man schon immer versuchte, ein Umfeld infrastrukturell zu schaffen, in dem zum Beispiel sich eine deutsche Industrie wohlfühlt. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich kürze radikal die Steuern, dann passiert ja irgendetwas. Ja, das ist ja, das Geld wurde ja nicht nur für NGOs ausgegeben, wie wir wissen. Und dass man glaubt, dass man damit noch Anreize schafft, wenn man dann sagt, ja, Straßen und so, die können wir hier gar nicht machen. Wir haben jetzt da gar kein Geld für. Aber wir können Ihnen versprechen, dass die Windräder, die hier stehen, auch noch abmontiert werden. Also was ist das Angebot an Unternehmer? Das wüsste man wirklich mal gerne. Natürlich wollen Unternehmen niedrigere Steuern gerne zahlen, aber das bedeutet ja auch nicht, dass sie dann gleichzeitig mehr investieren. Das haben wir ja immer wieder gesehen, wenn es Steuersenkungen bei Unternehmen gab, ist die Investitionsquote in der Regel nicht signifikant gestiegen. Die Folge ist dann eher, dass man höhere Profite hat, aber das ist ja dann auch kein Problem, denn die werden ja dann mit weniger Steuern belegt, da können sich die Unternehmer freuen.
Genau, und das ist ja dann klar, was passiert. Also wenn die Unternehmen dafür keine sinnvollen Anlagemöglichkeiten im Inland finden, was ja, wie du völlig zu Recht sagst, so einfach gar nicht hergestellt wird, dann kann es gut sein, dass es noch stärkere Kapitalexporte bedeutet. Also wir haben ja gesehen, dass quasi die Profite in der Industrie nicht einfach dazu führen, dass permanent reinvestiert wird, sondern dass die Reichsten immer reicher werden und dann halt irgendwann sagen, sie investieren im Ausland oder sie legen halt ihr Geld in irgendwelche Finanzprodukte an, was ja oftmals auch nur einem Kapitalexport letztlich gleich kommt. Also das, was die AfD eigentlich verhindern will, wird dadurch gegebenenfalls verstärkt. Man könnte das auch anders gestalten. Man könnte natürlich versuchen, dass man sagt, Investitionen werden steuerlich bevorzugt und all das, also Investitionen im Inland, das wäre also eine andere Art der Steuersenkung für Unternehmen, die gezielt dafür sorgt, dass im Inland investiert wird. Aber hier macht man das sehr pauschal, dass man den Reichsten was Gutes tut.
Und ich rate auch sehr davon ab, und das gilt jetzt nicht nur für das AfD-Programm, immer nur zu sagen, ach, da ist eine Steuersenkung, dann habe ich 150 Euro mehr in der Tasche. Wichtig ist ja auch immer, was passiert mit dem verbliebenen Geld oder wo fehlt plötzlich Geld? Ja. Und wenn dann eben keine Schulen mehr saniert werden und wenn öffentliche Einrichtungen kaputt gespart werden, wenn eine Energiewende nicht kommt, dann mag ich zwar 150 Euro mehr in der Tasche haben, aber ich habe halt kaum noch einen Ort, wo ich ein Kind vernünftig zur Schule schicken kann. Ja, und dann ist das ein Problem. Da kann ich nicht sagen, ja, dann kaufe ich mir damit die Privatschule oder so.
Genau.
Also das ist immer diese Sache, dass man so denkt, naja, weniger Steuern und dann ist gut, sondern diese Steuern, die man da erbringt, sind ja nicht dafür da, dass die sich im Bundestag Häppchen mit Sekt dort genehmigen können, sondern bedeutet ja eigentlich, dass das dann Ausgaben sind, die mir selbst wieder in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel in Form von Schwimmbädern.
Das wäre zumindest schön, das ist natürlich nicht immer so, aber zumindest stimmt das natürlich. Wir haben es ja eben gesehen, die Reichen werden deutlich bevorteilt, auch von diesem Programm. Und das heißt, das, was man selbst an Ersparnis hat, haben die Reichen vielfach als Ersparnis. Das heißt, es fehlt Geld in der Staatskasse und es wird dann für einen selbst tatsächlich das Leben höchstwahrscheinlich teurer, wenn dann beispielsweise man sich privat darum kümmern muss, ob die Schule saniert wird oder wie auch immer.
Ja, und das kostet dann ein paar, fast hätte ich gesagt Euro, aber richtig ist ja zu sagen Mark.
Ja, denn die AfD, die ist eigentlich die einzige Partei, bei der es sich wirklich mal lohnt, dass man über Währungspolitik spricht. Ja, also es gibt ja niemanden, der die D-Mark wieder will, außer halt, wir haben das schon vor 3,5 Jahren erklärt, als die AfD schon mal mit diesem wahnwitzigen Vorschlag angetreten ist, außer die AfD. Zitat, die Geschäftsgrundlage des Euro war spätestens seit der Euro- und Finanzkrise zerstört. Seit den Schuldenvergemeinschaftungen sind die letzten Hemmungen zum Rechtsbruch gefallen. Wir erleben vertragswidrige Gemeinschaftshaftung, Transferzahlungen, Verschuldung auf EU-Ebene, verbotene Staatsfinanzierung und mandatswidrige Wirtschaftspolitik durch die EZB. Meist zulasten Deutschlands. Also hier hat man wieder diese Idee, die EU und auch die Eurozone, das sind zwei Konstrukte, die eigentlich nur zur Unterjochung Deutschlands geschaffen worden sind. Deshalb raus aus dem Euro, das sei zwar nicht einfach und zugegeben auch nicht billig, aber am Ende wird es sich doch lohnen. Ja, fragt sich nur, für wen? Also wer wird zum Beispiel diesem starken Deutschland dann noch Waren abkaufen, wenn alle ehemaligen Euro-Länder dann total geschwächt sind, wenn Deutschland wieder eine eigene Währung hätte und wenn diese Währung massiv aufwerten würde gegenüber dem Rest der Währungsunion. Also wer profitiert dann davon? Was bedeutet das beispielsweise für das deutsche Exportmodell? Und alle größeren Unternehmen, die wünschen sich ja eher eine Kapitalmarktunion, also mehr Vereinheitlichung, die wünschen sich eine Vertiefung dieser Beziehungen, während es mit jeweiligen nationalen Währungen viel komplizierter und viel teurer werden würde.
Gibt noch natürlich eine andere Möglichkeit, wie man den Zahlungsverkehr regelt. Gold. Da heißt es, Deutschland muss auch in einem währungspolitischen Krisenfall handlungsfähig sein. Bei einer Wiedereinführung der deutschen Mark könnte das teilweise im Ausland gelagerte Staatsgold als temporäre Deckungsoption dienen. Gold ist nach aller historischen Erfahrung eine potenzielle Deckung für Währungen, was besonders in Krisen und nach Einführung einer neuen Währung zum Vertrauensaufbau relevant ist. Das deutsche Staatsgold muss als potenziell letzte Währungsreserve ohne Gegenparteien und Verwahrrisiko im eigenen Land aufbewahrt werden. Also das Gold muss wieder heimgeholt werden und dann hat man auch gleich allen gesagt, unsere D-Mark ist sicher, denn die ist mit Gold hinterlegt. Also als sei eine Volkswirtschaft von der Größe irgendwie so abzusichern, dass man sagt, wir haben da jetzt mal ein paar Barren Gold. Wo legt man die eigentlich dann hin? In den Keller von Alice Weidel oder so? Da haben wir jetzt mal da hingelegt und da könnt ihr euch also sicher sein, diese neue alte deutsche Mark ist stabil.
Ja, und das ist schon relativ irrwitzig, also dass man zurück zum Goldstandard will, so als hätte man sich davon nicht schon lange gelöst, so als hätte nicht eigentlich ja die deutsche Wirtschaft die Schlagkraft, dass man das nicht braucht. Und ich meine, man hat ja zusätzlich noch einfach einen globalen Dollarstandard, der eigentlich den Goldstandard abgelöst hat. Also es ist wirklich zu keinem Zweck der Welt notwendig, außer irgendwann würde der Dollarstandard zusammenbrechen, aber dann blühen eh ganz andere Dinge. Aber als wäre das nicht schon verrückt genug. will man darüber hinaus nochmal ganz neu über den Bitcoin nachdenken. Zitat: Der Bitcoin ist als staatsfreies Geld ein begrüßenswerter Kandidat im Wettbewerb der Währungen und da wird dann gesagt, er besitze mittlerweile die meisten Geldfunktionen. Leider wird nicht erklärt, welche der Bitcoin nicht besitzt. Ja, also man wüsste ja eigentlich gerne, ja, wo hapert's denn noch? Also in welcher Hinsicht ist das denn noch dysfunktional? Und sind das nicht vielleicht sehr, sehr entscheidende Punkte? Also eine der wichtigsten Geldfunktionen beispielsweise, die immer angeführt wird, ist ja die Wertaufbewahrungsfunktion. Naja, inwieweit kann man denn von Wertaufbewahrung bei so einem volatilen Investment sprechen? Klar, man kann jetzt sagen, on the long run ist der Bitcoin immer wertvoller geworden, weil es genug Idioten gibt, die ihn investiert haben. Aber eine normale Währung ist das schon mal ganz sicherlich nicht. Und als Begründung, warum das trotzdem als Geld anzusehen ist, wird dann die hohe Marktkapitalisierung herangezogen. Also weil es genug Trottel gibt, die da Geld reinpumpen, ist das eine prima Sache. Marktkapitalisierung, das ist ohnehin überhaupt kein Grund dafür, etwas als Geld anzusehen. Also man könnte dann auch eine Apple-Aktie, die sicherlich deutlich mehr Fundamentalwerte hat als der Bitcoin, nach der Logik müsste auch die Apple-Aktie als Währung angesehen werden können. Und dann heißt es, die AfD fordert die weitgehende Deregulierung des Bitcoins sowie der Bitcoin-Wallets und der Handelsplätze. Nun, das ist ja eine ganz lustige Idee, nur was die AfD nicht versteht. Nur durch die regulatorischen Schritte in den vergangenen Jahren ist der Bitcoin immer beliebter und für institutionelle Anleger interessant geworden. Also man hat zwar diese ganzen Fanatiker, die sagen, staatsfreies Geld, aber de facto ist es ja so, dass der Bitcoin, auch in den USA passiert es ja, daran wollte sich auch Christian Lindner orientieren, immer mehr zum Mittel der Politik wird. Dass also man Politiker wie Donald Trump zum Beispiel auch hat, die ganz klar sagen, man will eigentlich Bitcoin zu so einer Art Währungsreserve auch machen. Und das fordert ja auch zum Beispiel die FDP auf europäischer Ebene. Und genau dadurch ist ja nochmal so ein großer Run auf den Bitcoin entstanden, dass man dadurch quasi diese totale Sicherheit hat, die größten Imperialmächte der Welt werden den Bitcoin nicht mehr fallen lassen. Also der Bitcoin ist mittlerweile abhängig von dieser staatlichen Unterstützung, ob es die AfD will oder nicht.
Man muss sich das in etwa so vorstellen, wie wenn die Bundesregierung verkünden würde, ab sofort ist das Sammeln von Pokémon-Karten Staatsdoktrin. Das würde natürlich den Wert von Pokémon-Karten enorm absichern. Ja, das aber gilt dann kann man auch so machen. Für den Bitcoin. Da kann man vielleicht noch was mitmachen. Jedenfalls sehen wir hier ganz klar den libertären Geist. Der ist vorhanden. Er ist also nicht geschwächt oder sonst irgendwas. Der ist definitiv da. Das sollte man ernst nehmen. Kommen wir aber jetzt zu Arbeit und Soziales. Und da denkt man jetzt erst einmal bei einzelnen Punkten, ja, ist das jetzt ein grünes, sozialdemokratisches Anliegen, was hier vertreten wird. Da geht es ja wirklich vielleicht Leuten besser, die gerade noch zu wenig Rente bekommen oder so. Man muss es aber wirklich im gesamten Bild sehen und dann ergibt es auch einen Sinn. Also das Rentenniveau, sagen Sie, soll langfristig so hoch sein wie in anderen westeuropäischen Ländern. Und zwar soll es bei 70% des letzten Nettoeinkommens liegen, das man dann bezogen hat. Also man spricht da auch von der Nettoersatzrate. Also es geht darum, wie hoch ist die Rente im Vergleich zu dem Monatsgehalt, dem letzten, das man bekommen hat. Da ist man in den Niederlanden bei 89, in Österreich bei 87, in Dänemark bei 84% und in Deutschland ist man dann nur bei 52%. Nun ist es so, dass diese Systeme nur sehr schwer miteinander zu vergleichen sind. In Niederlanden geht man etwas später eigentlich in Rente, aber es ist auch so, und darauf weist man interessanterweise im AfD-Programm hin, dass in Österreich so viel mehr Rente gezahlt wird, weil dort Beamte und Politiker in die Rentenkasse einzahlen. Ja? Und dann gibt es auch noch höhere Staatszuschüsse. Das bedeutet also, die AfD will weniger Verbeamtung. Das ist durchaus interessant, denn damit macht man sich jetzt in einem gewissen Lager bei der AfD nicht nur Freunde, würde ich mal sagen, denn da sind natürlich auch Verbeamtete, die das gar nicht gerne hören oder welche, die es hoffen, einmal verbeamtet zu werden. Also das will man hier auflösen und man möchte eigentlich also dazu kommen, dass man höhere Renten zahlen kann. Interessanterweise geht es aber jetzt hier nicht darum, das über Löhne hinzubekommen, denn wir wissen ja, ein ganz großes Problem der niedrigen Renten in Deutschland ist, dass viele in Teilzeitfallen gefangen sind, diese ganzen Minijobs und all das führt ja dazu, dass keine am Ende guten Renten da sind. Es heißt im AfD-Programm dann auch, dass man eine mittelfristige Finanzierung aller nicht beitragsgedeckten Leistungen aus dem Bundeshaushalt anstrebt. Das heißt also, man will, also wenn es die Rente anbelangt, wirklich zu konsumtiven Ausgaben, also die konsumtiven Ausgaben verstärken und will da an den Bundeshaushalt ran. Man sieht ja also, die AfD kommt als große Rentnerpartei daher und sie weiß natürlich auch, wo sie vielleicht jetzt an Stimmen rankommen kann. Oder sie weiß auch, wie bei jungen Leuten das Thema Rente ja inzwischen eines ist, das bewegt, das umtreibt. Und wir sehen hier wirklich auch so eine Reaktion auf die Altenrepublik und müssen jetzt aber genau schauen, was wollen die eigentlich denn damit? Denn es geht ja jetzt nicht hier darum, dass die AfD wirklich soziale Verbesserungen in dem Sinne will, dass man sagt, naja, die wollen offenbar doch gute Sachen.
Ja, also das wird direkt wieder konterkariert. Nämlich heißt es, man will einen Ausgleich der anstehenden Rentenbeitragsanhebungen durch Steuersenkungen für Beschäftigte und Unternehmen. Das heißt also, auf der einen Seite sagt man ja, man muss die Rentenbeiträge anheben, um quasi langfristig dieses höhere Rentenniveau zu erreichen, was man hier verspricht. Andererseits will man ja aber, das haben wir gesagt, die ganze Zeit Steuern senken. Ja, also man will ja eigentlich die ganze Zeit so eine Politik der Mindereinnahmen fahren. Und genau das wird hier gegeneinander in Anschlag gebracht. Also auf der einen Seite werden die Rentenbeiträge erhöht, andererseits gibt es dann Steuersenkungen für Beschäftigte und Unternehmen auf der anderen Seite, sodass das auch wieder so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche ist. Also ja, auf der einen Seite hätten dann die Rentner in der Tat mehr Rentenansprüche. Gleichzeitig ist dann das Problem da, dass der Staat insgesamt trotzdem durch diese ganzen Steuersenkungen ja weniger Geld einnimmt und dementsprechend viele Sachen, die bis dahin vom Staat geleistet wurden, wegfallen und irgendwie anders organisiert werden müssen. Also ganz so sozial, wie das im ersten Moment klingt, kommt es in Wahrheit nicht daher. Außerdem will man einen zusätzlichen Steuergrundfreibetrag in Höhe von 12.000 Euro für Rentner, die arbeiten wollen. Das heißt also, jetzt hat man ja 12.000 Euro pro Jahr, die sind komplett steuerfrei, also einkommenssteuerfrei. Und dann, was dann passieren würde, ist, dass man den quasi verdoppelt, dass man auf diese Art und Weise einen besonderen Anreiz schafft, weiterhin, auch wenn man eigentlich schon in Rente gehen könnte, zu arbeiten. Und das ist natürlich deshalb so notwendig, weil man keine andere Option hat, dieser Vergreisung des Landes entgegenzuwirken. Man hat diese Demografie, die allen bekannt ist, ja, also wo man sagt, es gibt immer weniger junge Leute, die nachkommen, es gibt immer mehr Rentner im Verhältnis dazu und gleichzeitig will man dem ja nicht mit Migration begegnen. Also man wendet sich ja relativ dezidiert gegen Migration, die dafür sorgt, dass man dadurch den Arbeitskräftemangel behebt. Und von daher ist das eigentlich der große Widerspruch, der hier gelöst wird, in Anführungszeichen, indem man sagt, ja, die Leute sollen doch einfach länger arbeiten und das macht man aber nicht durch Zwang, sondern durch eine Steuerpolitik, die ihn mehr netto vom Brutto lässt. So, das ist quasi das große Projekt der AfD. Außerdem soll die Elternschaft stärker mitgerechnet werden. Das gibt es jetzt schon, also bereits jetzt sind über 100 Euro monatlich mehr Rente pro Kind möglich. Und dann will man eine Willkommensprämie von 20.000 Euro für neugeborene Babys, sofern bereits Rentenbeiträge in derselben Höhe eingezahlt worden sind. Andernfalls eine Gutschrift auf zukünftige Rentenbeiträge in dieser Höhe. Die Prämie wird aus Steuermitteln finanziert und reduziert die Rente nicht. Das heißt also, auf diese Weise will man junge Leuten schmackhaft machen, Kinder zu bekommen. Sie bekommen dann, wenn sie bereits in die Rentenkassen eingezahlt haben, davon etwas zurück oder sie müssen zukünftig weniger in die Rentenkassen einzahlen, was aber ihre Rentenansprüche dann nicht mindert. Und man will gleichzeitig auch für weniger Teilzeit sorgen.
Und da ist schon die Frage, will man weniger Teilzeit im Allgemeinen haben oder geht es darum, dass Frauen gar nicht mehr arbeiten sollen? Also sie schreiben natürlich immer Elternteile, aber es ist schon klar, wer da zu Hause bleiben soll. Und daran anschließend lesen wir dann auch, dass das Erziehungsgeld in den ersten 3 Jahren laut AfD ausgezahlt werden soll. Das soll so hoch sein, dass also eine Eigenbetreuung erleichtert wird, also dass das Kind nicht früh in die Kita gehen muss. Man will auch in der Pflege dafür sorgen, dass vor allem häusliche Pflege unterstützt wird. Man wird weniger Pflegekräfte brauchen. Also man muss ja sehen, wie kriegt man das hin, ne? Wenn man jetzt Remigration macht, wie kriegt man das jetzt hin? Also da müssen die Leute wieder zu Hause gepflegt werden und da sollen die Angehörigen, die pflegen, mehr Geld erhalten. Das würde dann auch Geld sparen, weil man ja sonst viel Geld ausgeben muss für Heimplätze. Dass das volkswirtschaftlich katastrophal ist, muss ja nicht gesagt werden. Also bei einem Pflegeheim ist es ja im Prinzip wie bei einer Schule oder wie bei einer Kita. Eine Person kann sich um mehrere kümmern. Wenn man aber alles zu Hause macht, am Küchentisch, dann sorgt das natürlich dafür, dass man nur so eine 1-zu-1-Betreuung hat. Und damit drängt man die Frau zurück in die häusliche Sphäre. Es heißt in dem Programm, Eltern, die für Familienarbeit ganz oder teilweise zu Hause bleiben, werden in unserer Gesellschaft abgewertet. Insbesondere bei doppelberufstätigen Eltern sind Arbeit und Familie nur schwer vereinbar. Das Ziel jetzt der AfD ist tatsächlich, dass Familien von einem Gehalt leben sollen. Das heißt also, der Arbeitsmarkt wird erheblich leergeräumt, nicht nur durch Remigration, sondern auch dadurch, dass ein Teil zu Hause bleiben soll, und das ist natürlich, auch wenn es da nicht so klar ausgesprochen wird, die Frau. Und damit möchte man also eigentlich so eine Welt konzipieren, in der, ja, man kann nicht sagen, man wie früher wieder lebt, sondern zugleich hat man eben diese libertären Einflüsse, ist also auch dieser modernistische Aspekt bei der AfD da, aber man verspricht auch nochmal so ein 50er-Jahre-Idyll, ein vermeintliches Idyll.
Ja, und also da geht ja offenkundig hinten und vorne nicht zusammen. Also dass man eine starke, prosperierende Wirtschaft will, der man gleichzeitig insofern Arbeitskräfte entzieht, als man sie remigriert. Und dann noch zusätzlich sagt, die Frauen bleiben wieder zu Hause. Und also wodurch soll das ausgeglichen werden? Ja, da ist dann diese Idee, Steuersenkungen führen zu viel mehr Investitionen. Vielleicht führt das dann zu Produktivität und dann wird Deutschland so fantastisch produktiv, dass es reicht, wenn nur der Mann arbeiten geht. Das ist offenkundig vollkommener Unsinn. Also es geht.
Man hofft auch auf die KI, dass die Produktivität erhöht, steht auch im Programm.
Ja, prima. Also man merkt wirklich, das ist jetzt sicherlich nicht der einzige Grund, also bei weitem nicht der einzige Grund, warum man die AfD ablehnen sollte, aber es geht volkswirtschaftlich hier auch wirklich überhaupt nichts zusammen. Was will die AfD außerdem? Da heißt es, sie will junge Paare unterstützen. Junge Paare erhalten für die Erstanschaffungen bei Familiengründung unter bestimmten Voraussetzungen einen Ehestartkredit. Mit jedem Kind wird ein Teil des Kredits erlassen. Außerdem sollen BAföG-Empfänger bei einer Geburt während der Ausbildung bzw. während des Studiums die Rückzahlung nach erfolgreichem Abschluss nicht mehr leisten müssen. Das heißt also, wenn man eigentlich BAföG-Schulden hätte, aber während BAföG wird man schwanger, man gebärt ein Kind, dann muss man, wenn man das dann erfolgreich abschließt, diese BAföG-Schulden nicht mehr zurückzahlen. Und Abtreibungen sollen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Also wir haben hier eine ganz klare Refamiliarisierung, könnte man sagen. Also dass man wirklich wieder ganz klare Rollen hat, die festgelegt werden, ja, also Deutschland aber normal quasi, wird hier nochmal ganz doll festgeschrieben und dass unglaublich viel konsumtive Ausgaben für diejenigen, die Kinder bekommen, locker gemacht werden, an allen Ecken und Enden, ja, das sind Kredite, die Familien bekommen, das sind Betreuungsgelder, das sind solche BAföG-Rückzahlungen, die dann doch nicht nötig sind, also ganz viel konsumtives Geld wird da dann freigemacht dafür, dass man 50% der Erwerbsbevölkerung eigentlich zu Hause einsperren will.
Und das geht also nicht darum, dass man Familien fördert in dem Sinne, dass man eine Gesellschaft macht, die kinderfreundlich ist, sondern es geht auch wirklich um so eine Abkapselung, dass die Familie als Nukleolus da ist, der dann so verfestigt wird, dass man sagt, also hier auf dieser Grundlage können wir jetzt unsere neue autochthone Volksgemeinschaft bilden. Das erinnert auch so ein bisschen an so eine Welt der Hobbits, die man sich da herbeisehnt offenbar. Und man kann ja schon sagen, es gibt also ein sowohl als auch. Man hat also sowohl diesen schlanken Staat, diese libertäre Linie, die aber als dann auch gekoppelt ist mit der Familie. Und das ist ja etwas, was wir jetzt sehr gut in den USA beobachten können, besonders bei Elon Musk oder bei J.D. Vance. Es ist eine Abkapselung von der Moderne. Und auch wenn einzelne Vorschläge zur Stärkung von Rentnern und Familien zu begrüßen wären, im Gesamtbild sieht es völlig anders aus. Die Familie soll der Rückzugsort werden, während man sich von der Gesellschaft verabschiedet. Eigentlich haben diese Threadwives, hat dieser Trend das schon sehr gut antizipiert. Wir erleben hier also einen exklusiven Nationalismus plus alte Geschlechterrollen. Jeder muss sich zuallererst als Familienmitglied begreifen, ja, nicht da als Individuum. Und das ist auch wieder etwas, was wir bei Margaret Thatcher schon gehört haben. Ja, es gibt nicht so etwas wie eine Gesellschaft, es gibt nur Individuen und deren Familien. Also sie hat ja auch die Familie nicht getrennt von ihrem neoliberalen Programm. Außerhalb aber der Familie kann man dann auf keine Solidarität hoffen. Dort ist das feindliche Leben und in das soll dann eher der Mann hinaustreten.
Und das ist ja schon irgendwie auch wieder ehrlich. Weil also ja. Eigentlich, also die AfD pflegt ja auch einen unglaublichen Nationalismus. Aber diese Idee von Volksgemeinschaft ist so gesehen dann ja doch nicht so richtig da, weil man dann doch sagt, ja, der Nationalismus, der besteht halt in irgendeiner geteilten Symbolpolitik, irgendwelchen angeblichen Werten und all dem, in der Lebensweise. Aber es bedeutet keineswegs, dass man irgendwelche Erwartungen an den Rest der Gemeinschaft, der Gesellschaft stellen kann. Also das ist quasi vollkommen verabschiedet als Idee. Es ist eigentlich, ja, man kann sagen, in irgendeiner Form ist das faschistisch, aber es ist
auch wieder nicht.
Genau.
Denn dann müsste man eigentlich große Staatsausgaben tätigen. Dann müsste man ja quasi keynesianisch vorgehen.
Ja, und all das findet man dann nicht. Sprechen wir mal über das Thema Arbeitslosigkeit. Da heißt es, Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung soll nach einer einmaligen Ausnahme nur haben, wer die Arbeitslosigkeit nicht selbst herbeigeführt hat. Grundsätzlich soll der Anspruch auf Arbeitslosengeld erst nach 3 vollen Beitragsjahren eintreten und ist zunächst auf 6 Monate beschränkt. Für je 2 weitere Beitragsjahre erhöht sich der Anspruch danach um 1 Monat. Also es soll hier mehr Druck ausgeübt werden, dass man quasi auch Angst davor hat, in die Arbeitslosigkeit zu fallen, weil man zum Beispiel nicht so lange Anspruch auf Arbeitslosengeld hat und dass man sich dementsprechend dann auch Jobs gefallen lässt mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit niedrigen Löhnen und dass man ohnehin, wenn man diese von sich aus verlässt, keinen Anspruch haben darf auf irgendwelche Sozialleistungen. Bei Bürgergeld ist es wie folgt, erwerbsfähige Bürgergeldempfänger will man nach 6 Monaten zu gemeinnütziger Arbeit heranziehen. Also da ist so gesehen, ist es dann wieder ein bisschen faschistisch, ja, also dass man ja quasi sagt, hier ein schöner Reichsarbeitsdienst, wer nicht in Lohn und Brot von sich aus kommt, der wird dann für wenig Geld gemeinnützige Arbeit verrichten müssen. Mal sehen, ob das wieder Autobahnen sind oder was der AfD dann in den Sinn kommt, was so als gemeinnützig deklariert wird. Flüchtling will man, das wird wohl keinen überraschen, den Aufenthaltsstatus bei Reisen ins Heimatland entziehen. Und dann heißt es, eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ohne aufstockende Sozialleistungen von mindestens 5 Jahren in Deutschland sollen zur Voraussetzung für Bürgergeldbezug ausländischer Staatsangehöriger gemacht werden. Und man soll ihren Bürgergeldbezug auf 1 Jahr begrenzen. Also das ist ja eine unglaubliche Forderung, weil es ist ja völlig klar, wer nach Deutschland kommt, der hat gewisse Schwierigkeiten, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, für den ist es nicht unbedingt leicht, Arbeit zu finden und erst recht ist es nicht leicht, eine Arbeit zu finden, von der man wirklich selbst leben kann. Also dass man selbst quasi aufstocken muss, das ist ja immer schon oder schon sehr, sehr häufig zumindest Voraussetzung dafür, überhaupt dann erstmal einen Einstieg ins Berufsleben zu finden. Und man muss dann also erst viele Jahre sich hochrackern, dann viele Jahre ohne aufzustocken, soll man arbeiten, um dann irgendwann auch Ansprüche auf Sozialleistungen stellen zu können. Und
ja, erst dann bist du Sklave frei, wenn du da ein paar Jahre gedient hast. Das ist eigentlich der Subtext.
Und auch das wird keinen wundern, auch Ukrainer sollen schlechter gestellt werden. Das heißt, man will Flüchtlinge ja allgemein schlechter behandeln und schlechter stellen, als sie jetzt gerade gestellt sind. Und ukrainische Kriegsflüchtlinge, die soll man unter Beibehaltung ihrer Arbeitsmöglichkeiten aus dem Bürgergeld wieder ausgliedern und man soll sie im Leistungsbezug den Asylbewerbern gleichstellen.
Nun wird es manche überraschen, dass die AfD ein Fan von mehr Wohngeld ist. Ja, was ist denn da? Gibt es da doch noch eine soziale Ader? Nein, mitnichten. Man wehrt sich vehement gegen weiteren Sozialbau. Das sei alles gescheitert und würde auch nichts bringen. Mietpreisbremsen, Preisdeckel, alles falsch. Es geht nur darum, mehr Wohngeld zu zahlen an einkommensschwache Mieter. Bedeutet, die AfD spricht sich hier ganz klar für stärkere Subventionen für Vermieter aus, die natürlich sagen, ach so, es gibt jetzt mehr Geld, gut, dann erhöhe ich mal die Miete, es wird ja gezahlt. Und Schuldige sowieso für die Wohnungsnot sind schnell gefunden. Wir können es uns denken, da heißt es, in weiten Teilen Deutschlands herrscht unter anderem durch unkontrollierte Einwanderung Wohnungsnot. Ausufernde gesetzliche Vorgaben zu Bau- und Mietrecht, wie das sogenannte Heizungsgesetz, behindern die Erstellung preiswerter Wohnungen. Naja, also das Heizungsgesetz kam ja erst jetzt mal auf den Weg und gerade der Neubau ist ja bei diesem Heizungsgesetz gar nicht das Problem gewesen. Es ging ja darum, wie geht man damit um, wenn man Bestandsgebäude hat und soll da jetzt plötzlich mit einer Wärmepumpe kommen, ist das überhaupt so einfach machbar? Aber bei Neubauten ist das ja sowieso gang und gäbe und günstiger und von Vermietern gewünscht.
Und auch das, was jetzt kommt, wird kaum jemanden überraschen. Die AfD ist nicht nur gegen Wärmepumpen, sondern sie ist vor allem dafür, hart gegen Flüchtlinge voranzuschreiten. Und zwar heißt es da, Sozialleistungen für Asylbewerber sind nach Möglichkeit als Sachleistungen zu erbringen, ansonsten durch eine Bezahlkarte, sofern die Erbringung von Sachleistungen mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. Also man will hier eigentlich dafür sorgen, dass man völlig abhängige Asylbewerber hat, die nicht selbst mit ihrem Geld umgehen dürfen, sondern die quasi nur ein bisschen Dach und Brot vom Staat bekommen und ansonsten keine weiteren Ansprüche stellen. Da muss man auch ehrlich sein, das sind jetzt keine Politik, die nur die AfD will. Also ich meine, die Bezahlkarte, die wurde ja von der Ampel letztlich auf den Weg gebracht und da gibt es ja durchaus auch von Christian Lindner gab es da ja sehr scharfe Töne, der das eigentlich genau so, also eigentlich gesagt hat, Dach und Brot und das reicht und dann sollen die sich mal nicht so anstellen. Das heißt, hier fordert man etwas, was eigentlich gewissermaßen auch schon durchgesetzt ist und was nicht nur Rechtsextreme fordern in Deutschland, sondern ganz normale bürgerliche Politiker, dass man also Migranten, Flüchtlinge schlechter stellt. Auch ist man für Remigration, das haben wir am Anfang der Folge schon besprochen. Es wurde sehr stark bejubelt beim Parteitag und auch mit diesem Begriff wirklich versehen. Man will Haft- und Gewahrsamsplätze in Grenznähe und an internationalen Flughäfen. Man will die Abschaffung des Kirchenasyls und die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt, wenn die Eltern selbst keinen deutschen Pass haben, die soll abgeschafft werden.
Es ist ja für die AfD, wo ein solcher Rechtsruck bereits stattgefunden hat, gar nicht so leicht, sich noch zu positionieren, was die Migrationspolitik anbelangt, um herauszustechen. Und da muss man ja auf solche Begriffe wie Remigration schon zurückgreifen, wenn die anderen schon so weit beim Rechtsruck vorangeschritten sind. Sprechen wir noch kurz über den Klimaschutz, der nicht vorhanden ist. Da heißt es hier erst einmal, Klimawandel gab es zu allen Zeiten. Er ist ein komplexes Phänomen, verursacht durch eine Vielzahl von Faktoren. Nebenbei sei angemerkt,
das klingt wie von ChatGPT formuliert.
Das auch. Und die AfD macht auch keine Bemühungen, dieses Phänomen komplex mal aufzuarbeiten, sondern man ist ganz klar, es gibt keinen Grund, die notwendige und sinnvolle Nutzung fossiler Energien, also Kohle, Erdgas, Erdöl, zu beschränken oder gar zu verbieten. zum Beispiel Verbrennerverbot. Was will man? Ich zähle die Punkte einfach nur auf, damit wir den Irrsinn mitbekommen, aber wir müssen das jetzt nicht haarklein jetzt verhandeln. Verlängerung der Laufzeiten für Kohlekraftwerke, Wiedereinstieg in die Nutzung der Kernenergie, Reparatur und Wiederinbetriebnahme der Nord Stream Pipelines, Aufhebung des Verbots von Gas- und Ölheizung, Abschaffung der CO2-Abgabe, Reduzierung der Energiesteuer und Senkung der Stromsteuer auf das Minimum und Abschaffung des Lieferketten-Sorgfaltsgesetzes. Also man wartet nur noch und man würde sich nicht wundern, wenn da noch stünde, dass jeder Deutsche dazu verpflichtet sein soll, mindestens 10 Liter Motoröl in den Fluss zu gießen pro Jahr. Also das ist wirklich, sie schreiben, also es geht noch weiter, sie schreiben ja wirklich alles auf, was irgendwie der Umwelt schaden könnte. Das muss unbedingt wieder gemacht werden.
Unter anderem der Ausbau von innerstädtischen Fahrbahnen. Denn Wolfgang, wenn ja Einigkeit herrscht in diesem Podcast, dann, dass es noch viel zu wenig Autos in Deutschland gibt. Ja, also dass noch viel mehr Brumm, Brumm, Brumm zu hören sein muss, noch viel mehr ausgestoßen werden muss und dass wirklich am besten Fußgänger nur noch seitlich über den Bürgersteig gehen können sollten und alles andere für Autos freigemacht wird. Und außerdem heißt es, das Deutschland-Ticket muss zu einem ehrlichen Preis angeboten werden. Und was heißt ein ehrlicher Preis? Auch das kann man sich denken, das Deutschland-Ticket muss teurer sein. Ja, was soll denn sonst mit ehrlichem Preis gemeint sein? Das heißt, diese Idee, dass es so einen öffentlich genutzten Verkehr gibt, wird auch vollkommen abgelehnt. Ist natürlich nochmal ein tolles Konjunkturprogramm für die deutsche Automobilindustrie. Dann können die Leute, wenn man massig Steuern senkt oder abschafft auf alles, was klimaschädlich ist, wenn man die Verbrennermotoren weiter zulässt, dann kann man auch, obwohl das Haushaltseinkommen vielleicht nicht mehr so dick ist wie vorher, weiterhin schön klimaschädlich durch die Gegend brettern. Die gute Nachricht laut AfD, CO2-Emissionen erweisen sich als Treiber eines verstärkten globalen Pflanzenwachstums und begünstigen damit die Welternährung. Ja, also vielleicht brauchen wir einfach nur viel mehr Emissionen. Da heißt es dann,
es ist ja so, dass natürlich das als Düngemittel begriffen werden kann, wenn es mehr CO2 gibt. Allerdings macht man da natürlich die Rechnung ohne das, was alles kaputt geht, durch extreme Wetter, durch diese Hitzewellen, dass man ganze Länder hat, die künftig überhaupt keinen Ackerbau mehr betreiben können. All das ist dann ausgetrocknet, aber ja, irgendwo wird das auch die ein oder andere Pflanze zum Wachstum anregen.
Ja, da kann man von ausgehen oder man kann zumindest darauf hoffen. Und wer da noch nicht genug mit Hoffnung beseelt ist, dem können wir etwas Schönes vorlesen. Gerade Warmperioden waren meist Blütezeiten von Kulturen. Das heißt also, immer wenn es warm war, dann ging es den Leuten gut. Ja, da wird wahrscheinlich noch auf die griechische Antike mit rekurriert oder so, wo wir wissen, da ging es sehr idyllisch zu mit Sklaven und allem drum und dran. Also das waren tolle Blütezeiten von Kulturen im Nachhinein betrachtet. Das erinnert so ein bisschen an diese SMS, die Matthias Döpfner an die Bildredaktion geschrieben hat. Da hatte er nämlich gesagt, Zivilisationsphasen der Wärme seien immer erfolgreicher gewesen. Ja, und so wird es dann wohl auch sein. Und das Praktische ist ja aus der deutschen Perspektive, man ist ja selbst nicht am schlimmsten betroffen. Also wenn irgendwie sich mit jedem Jahr Klimawandel der Teil der Erde, der landwirtschaftlich genutzt werden kann, immer weiter verkleinert, ganz besonders natürlich im Subsahara-Afrika beispielsweise, dann ist es ja kein Problem für Deutschland. Man kann ja einfach die Mauern hochziehen und dann ist das deren Problem. So wird es ja die AfD sicherlich machen wollen.
Ein Wort noch zum Militär. Da heißt es, damit dem Hauptauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung wieder Rechnung getragen werden kann, muss unsere Bundeswehr nicht nur finanziell gut ausgestattet sein, sondern muss ihr auch die Einsatzbereitschaft, insbesondere bei Material und Personal, zurückgegeben werden. Also hier wird sich ganz klar für einen Ausbau der Waffenindustrie ausgesprochen. Man möchte, wie es da heißt, die chronische Unterfinanzierung stoppen. Man möchte mehr Bunker. Das ist ja auch in linksliberalen Kreisen inzwischen auch ein sehnlicher Wunsch offenbar, mehr Bunker zu bauen. Da gibt es also viele Überschneidungspunkte. Außerdem sagt man auch, die USA sind ein wichtiger Partner, aber man hat nicht immer nur gemeinsame Interessen. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland will man aufheben und mit China, naja, sei das so eine Sache. Aber man muss halt sehen, dass man mit denen zusammenarbeitet, aber sich schützen vor Abschöpfung und Ausverkauf deutscher Technologie. Ich würde ja eher sagen, wir müssen aufpassen, dass die Chinesen überhaupt noch was wollen von uns.
Außerdem zum Thema Kuriositäten dieses Wahlprogramms. Da heißt es, der Staat darf nicht in die Familien hineinregieren, sondern muss für gute und gesunde Rahmenbedingungen sorgen. Und 5 Zeilen später heißt es, Kinder sollen in der Schule zu Ehe, Partnerschaft und Familienzusammenhalt unterrichtet werden, um später stabile Familien gründen zu können. Ja, also der Staat soll quasi ganz unideologischen Unterricht betreiben. Das bedeutet natürlich, der soll sagen, Mutter, Vater, Kind, das ist Deutschland abnormal. Und sobald das konstituiert ist, darf der Staat dann nicht weiter hineinregieren. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet für die Lebensqualität einer modernen Gesellschaft.
Kommen wir rasch noch zu einem Fazit. Die AfD an der Macht wäre ein Desaster, zuallererst für Minderheiten, migrantische Menschen, Frauen, aber nicht zuletzt auch für die gesamte Volkswirtschaft. Eine solche Exklusion aus der EU und aus dem Euro, eine solch restriktive Austeritätspolitik bei gleichzeitigen Steuersenkungen würde das Wachstum wieder weiter bremsen und die Infrastruktur derart schwächen, dass Deutschland wirklich so aussehen würde, wie AfD-YouTuber in Dubai es derzeit behaupten.
Und man sollte trotz der berechtigten Empörung über den Antifeminismus dieser Politik nicht übersehen, dass diese Politik die Frauen zwar gängeln würde, aber dass sie auch unwirksam wäre. Also zu glauben, man könne in einem weit fortgeschrittenen Industrieland die Geburtenrate so signifikant steigern, dass die Bevölkerung jetzt wieder erheblich wächst und auch diesen demografischen Wandel der letzten Jahre und Jahrzehnte dadurch quasi konterkariert, das zu glauben, ist eine Illusion. Es gibt global kein Beispiel dafür. Man kann es in China gut sehen. Dort versucht man ja, der demografischen Krise zu entkommen, mit Anreizen, mit Propaganda, die Frauen dazu zu bewegen, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Ohne Erfolg.
J.D. Vance in den USA glaubt er ebenfalls, mit einer antifeministischen Familienpolitik für die USA die Einwanderung überflüssig zu machen. Dabei ist ja seine Frau selbst berufstätig und hat einen Migrationshintergrund. Und Elon Musks Devise ist ja auch, viel hilft viel. Er hat sich ja vermehrt durch künstliche Reproduktion und glaubt so dann dem Woke-Mind-Virus etwas entgegensetzen zu können, wenn man jetzt zu alten Geschlechterrollen zurückkehrt, weil er wirklich der Ansicht ist, dass dadurch die Leute gehindert werden, Kinder auf die Welt zu bringen. So nach dem Motto, wenn wir erstmal die Gender Studies abgeschafft haben, dann werden auch alle Familien sich wieder für 5 und mehr Kinder entscheiden. Das ist ja nicht in Aussicht.
Und dabei ist es wirklich ein Problem, dass viele Menschen gerne Kinder wollen, aber die ökonomische Lage und die fehlende Infrastruktur, also die fehlende Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft, die fehlenden Betreuungsplätze und so weiter, all das zu einem Wunschtraum machen. Und diese Situation würde sich durch eine AfD-Regierung nur noch weiter verschärfen und für noch weniger Kinder sorgen.
Zum Abschluss weisen wir noch darauf hin, dass wir auch Zusatzinhalte anzubieten haben, nämlich Wohlstand für alle Literatur. Da sprechen wir in diesem Monat über Timon von Athen, ein hochinteressantes Stück von Shakespeare. Und es gibt auch einmal im Monat die Speakeasy Bar. Dort verhandeln, diskutieren wir Publikumsfragen. Wer das auch hören möchte, kann das tun mit einem Abo-Abschluss über Steady, Patreon und Apple. Alles weitere, alle Links finden sich in der Beschreibung. Jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!